ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Willkommen zur neuen Folge. Die hört ihr wie viele andere großartige Podcasts in ARD Sounds. Das ist die neue App. Und bei der Tour de France gibt es uns täglich, ansonsten ungefähr alle zwei Wochen, indem wir dann hier so besprechen, was so Wichtiges passiert im Radsport. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Moritz Kasserlet, heute in Hamburg im Studio beim NDR. Und mir zugeschaltet aus Frankfurt vom Hessischen Rundfunk ist Florian Nass. Hi Flo.
Hallo.
Und beim WDR in Köln sitzt unser Sportschau-Redakteur Michael Ostermann. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Wir sprechen natürlich über Mailand Sanremo, über den Superstar Tadej Pogacar und auch über einen möglichen Nachfolger, weil das nächste Megatalent ist schon in Sicht. Aber wir beginnen natürlich mit der Fahrt in den Frühling. Es war bei Männern und Frauen eine sehr aufregende, es gab erschreckende Stürze. Diese Bilder beim Frauenrennen an der Abfahrt von der Cipressa, das ging schon ins Mark. Und bei den Männern hat der Gigant gewonnen. Ich habe das Rennen ehrlich gesagt nicht live gesehen, weil ich am Samstagnachmittag als Fußballreporter in Wolfsburg saß, habe dann aber während der zweiten Halbzeit eine Nachricht bekommen von meinem lieben Kollegen Felix Gerhardt. Der hat geschrieben, Pogacar, ey, unfassbar. Und da war mir natürlich sofort klar, was passiert ist. Pogacar hat Mailand Sanremo gewonnen, zum ersten Mal im Zielsprint, ganz knapp vor Tom Pidcock. Und ich habe mir das natürlich alles angesehen, klar. Also, dass er gewinnt, war jetzt ja auch nicht die große Überraschung, aber Flo, ist es nicht auch schön, dass er uns trotzdem immer wieder irgendwie auch überraschen kann, weil das wie er gewonnen hat, das war wirklich unfassbar, ne?
Das war unfassbar, das ganze Rennen war unfassbar. Angefangen beim großen Vorsprung einer Ausreißergruppe, bei der man ja immer denkt, naja, vielleicht gibt's doch irgendwie mal so eine Chance. Nein, gab's nicht. Dann letztendlich natürlich sein Sturz, in den ja viele andere verwickelt waren. Die Leistung seiner Mannschaft, ihn da wieder ranzufahren, Del Toro, McNulty, beeindruckend. Und dann natürlich seine eigene Leistung hinten drauf bis hin zum Zielsprint, bei dem man eigentlich voll drauf setzen konnte, dass er das Ding am Ende auch gewinnt gegen einen tollen Pidcock, finde ich. Das war ein super Rennen. Bei mir war es übrigens so ein Mix aus live zu schauen und live Ticker verfolgen. Bemerkenswert. Ich mag dieses Rennen sehr. Ich habe es sehr häufig auch vor Ort erlebt, vor allem bei den Zeiten oder zu den Zeiten von Erik Zabel, der ja nun auch dann wirklich ein Seriensieger war. Mir gefällt das Rennen, auch wenn natürlich irgendwie die Entscheidung sehr spät fällt. Das ist halt der Unterschied zu anderen Klassikern. Aber es war beeindruckend, vor allem seine Leistung.
Kommen wir gleich auch mal drauf zu sprechen, weil der Charakter sich ja vielleicht auch so ein bisschen verändert hat. Du hast Erik Zabel angesprochen, ein Sprinter. Die Sprinter haben es ja inzwischen schwer bei diesem Rennen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Michael, bist du noch überrascht von Pogacar, der in diesem Fall mit aufgerissenem Weltmeistertrikot ins Ziel gekommen ist, weil er ja auch gestürzt ist unterwegs?
Nein, überrascht wäre jetzt zu viel gesagt, aber das war wahrscheinlich das Monument, was das Unwahrscheinlichste war oder das Schwierigste für ihn, weil eben, Flo hat es gesagt, es hat ja eine sehr, sehr lange Anfahrt, diese 298 Kilometer insgesamt, und so richtig entscheidend sind dann so die letzten 50 und eigentlich die letzten 30 mit der Anfahrt zur Cipressa, wenn es dann richtig losgeht, so war es ja auch gestern, aber das macht halt, weil diese Anstiege nicht so lang sind, weil sie nicht so arg steil sind, macht es für jemanden wie Pogacar schwer, das in seiner üblichen Art, ich trete mal an und bin dann weg, zu gewinnen. Und deswegen war es sozusagen ja das, was er, glaube ich, das hat man auch gesehen, als er dann über den Zielstrich fuhr und wusste, jetzt habe ich es geschafft. Das war mehr als wenn er eine Tour de France-Etappe gewinnt. Das war ein ganz besonderer Sieg, das hat man auch gemerkt. Er hat das ja auch hinterher dann nochmal gesagt, dass das wirklich viel Vorbereitung gekostet hat. Er immer wieder von Monaco aus dorthin gefahren ist, sich dieses Finale angeguckt hat und das ihn auch wirklich belastet hat in einer Art und Weise, das immer wieder zu machen. Er wollte dieses Monument unbedingt gewinnen. Das war für ihn, glaube ich, das Schwierigste zu gewinnen. Er hat das in beeindruckender Manier gemacht. Und man muss sagen, er hatte mit Tom Pidcock einen sehr unerwarteten Konkurrenten. Alle haben ja gedacht, es läuft auf das Duell mit Mathieu van der Poel hinaus. Der war nicht bei 100%, sondern vielleicht nur bei 99,5. Und dieses halbe Prozent hat dann eben gefehlt. Und dass er dann am Ende sprinten muss gegen Tom Pidcock, war eine Überraschung. Und dass er das am Ende, ja, wenn der Sprint 30 Meter länger gewesen wäre, hätte wäre Pidcock vielleicht noch vorbeigekommen. Aber so steht Pogacar jetzt da mit 4 von 5 Monumenten, die er abhaken kann. Und eins fehlt ihm noch. Und das sehen wir dann am 12. April, ob er das auch noch schafft.
Ja. Weil du das erwähnst gerade, wie er das gewinnt und auch die Vorbereitung, natürlich die Nähe zu seinem Wohnort. Man hat ihn mehrfach gesehen, dass er da hinter dem Motorrad hochgedonnert ist, die ganzen entscheidenden Abschnitte. Es ist eben bei ihm nicht nur das Talent und die Leistungsfähigkeit, sondern das ist die totale Fokussierung. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, echt begeistert, mich übrigens auch. Ich bin keiner, der Seriensieger braucht. Ich habe es ganz gern ein bisschen abwechslungsreich in den Siegerlisten. Trotz allem muss man anerkennen, wie er ein solches Rennen angeht. Und du hast es genau richtig beschrieben. Es war wahrscheinlich das am schwersten zu gewinnende für ihn. Wie er dann alles versucht, nichts außer Acht lässt, das ist wirklich, was man besonders erwähnen muss. Das ist großartig. Ja,
und er ist ein kompletter Radfahrer, ne? Also das sieht man halt auch in diesem Sprint. Er ist auf der rechten Seite gewesen an der Bande, so dass Pidcock nur links vorbei konnte. Der war ja hinter ihm, als er den Sprint angetreten ist. Und das sind halt auch so Sachen, das musst du halt auch können. Also du gehst halt nicht auf so eine Zielgerade und hast keinen Plan. Und das hat sich eben auch gezeigt. Und dann hat er den von vorne gemacht, diesen Sprint. Und hatte eben sozusagen, hat alles richtig gemacht. Ja, und am Ende hat es dann eben gereicht. Und Pidcock, wie gesagt, 30 Meter wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber so war es perfekt getimed, taktisch gut gemacht, die eine Seite zugemacht, sodass Pidcock nur von links kommen konnte aus seiner Sicht. Und insofern alles richtig gemacht und ein verdienter Sieger. Ja. Also mit dem Sturz, du hast es gesagt, Flo, 30 Kilometer vor dem Ziel, wo das Rennen richtig in Imperia richtig schon im Alarmzustand war, kurz vor der Cipressa. Klasse Teamleistung auch, muss man auch sagen. Florian Vermersch und jetzt helft mir. Felix Großschartner haben ihn rechtzeitig zum Anstieg, also zum Einstieg in die Cipressa rangefahren. Brandon McNulty hat ihn durchs Peloton auf dem ersten Kilometer der Cipressa da hochgebracht und dann hat Isaac Del Toro diese Attacke vorbereitet, wo nur noch Pidcock und Van der Poel mitgehen konnten. Und das war eben halt auch eine grandiose Teamleistung. Das heißt, du hast einen genialen Fahrer und du hast wahrscheinlich das beste Team der Welt oder mit Sicherheit das beste Team der Welt, was es eben auch in einer Situation, wo es eigentlich so aussieht, als wäre er weg vom Fenster und es würde wieder nicht gelingen durch diesen Sturz in Imperia. Sie fahren ihn ran, sie bringen ihn in Position, sie bereiten die Attacke vor. Und das ist das, was Radsport ausmacht, nicht nur den Einzelkönner, sondern eben auch das Team, was in dem entscheidenden Moment alles richtig macht und ihm das ermöglicht am Ende.
Ja, und Jan Christen war nicht mal dabei am Ende, ne? Also den hätte es ja eigentlich auch noch gegeben. Und Flo, weil du sagst, Seriensieger sind eigentlich nicht so spannend. Das trifft bei Pogacar manchmal zu. Also Lombardei-Rundfahrt würde ich jetzt sagen, wenn er da antritt, dann wird er es wahrscheinlich gewinnen. Aber es ist eben diese Art und Weise, wie er gewinnt und gegen wen er auch gewinnt, ne? Du hast ja nie die Situation oder selten, dass du siehst Pogacar und sonst niemanden. Du hast ja immer, also Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Wout van Aert ist jetzt Dritter geworden. Da sind ganz viele Namen dabei, wo du das Gefühl hast, okay, die können an guten Tagen auch wirklich gefährlich werden. Und dann gewinnt er eben trotzdem. Und dadurch ist es, finde ich, nicht langweilig, weil es eben trotzdem diesen spannenden Wettkampf gibt.
Du hast natürlich recht. Es geht mir um die Aneinanderreihung von verschiedenen Rennen. Ja, klar, Mailand-San Remo hat jetzt zum ersten Mal gewonnen, möglicherweise auch zum letzten Mal. Er hat es ja angedeutet. demnächst schaue ich mir das im Fernseher an. Vielleicht macht er auch den Haken in der Paris-Roubaix. Wir müssen wirklich anerkennen, welche Klasse er hat. Und wir dürfen eigentlich auch dankbar sein, was wir für eine Ära miterleben. Wir könnten wahrscheinlich unsere Vorgänger fragen, Klaus Angermann und Herbert Watterott und so weiter und die Radioreporter. Wie war das damals, als Eddy Merckx in Reihe alles abgeräumt hat? Es ist natürlich bewundernswert. Wir sind Zeitzeugen einer großartigen Geschichte, eines großartigen Fahrers. Brent McNulty hat es ja im Nachhinein dann nochmal gesagt nach dem Rennen. Wir erleben den besten Fahrer seiner Epoche, vielleicht sogar den besten Fahrer, den es jemals gab.
Ja, Eddy Merckx ist auch sprachlos, sagt er. Ist jetzt klar, dass er keine Grenzen kennt, sagt er über Pogacar. Ist Pogacar schon der Größte oder fehlt da jetzt eben noch eben dieser eine Sieg in 3 Wochen im Norden Frankreichs?
Ja, der fehlt ihm sicherlich auf jeden Fall. Und der fünfte Tour de France-Sieg steht ja auch noch zur Debatte. Also da ist ja immer noch was offen. Und es geht natürlich auch nicht um die Zahl, um irgendwie an Eddy Merckx ranzukommen. Das wird er nicht schaffen, ja. Darum geht es auch nicht. Und ich glaube, wir müssen auch nicht immer nach dem Größten suchen, sondern wir können sagen, wir erleben eine Epoche mit, die von einem Mann geprägte, der nichts dem Zufall überlässt und zudem gesegnet ist mit einem Riesentalent. Und einer fantastischen Mannschaft.
Ja, so viele Haken, habt ihr gesagt, muss er jetzt nicht mehr machen auf der Liste. Also Olympiasieg fehlt noch, okay, das ist vielleicht ein Ziel in zwei Jahren dann in L.A. Die Welt hat er auch nicht gewonnen, aber vor allem fehlt Paris-Roubaix noch. Dieses Monument ist das einzige jetzt. Die anderen vier hat er mindestens einmal gewonnen. Flo, wir übertragen ja Paris-Roubaix live im Ersten. Können wir jetzt schon mal verraten, gibt es dann da den historischen Moment?
Also wir übertragen das tatsächlich live ab 12.05 Uhr im Livestream der Sportschau oder auf der App zu sehen oder in der Mediathek natürlich auch und dann live linear, das haben wir lange, lange nicht mehr gemacht, von 14 Uhr bis 17 Uhr, 3 Stunden live. Das Ding lebt von Pogacar, aber es lebt natürlich auch von Mathieu van der Poel. Das ist klar, der hat das Ding dreimal ineinander gewonnen. Er könnte in diesen großartigen Bereich vorstoßen von Roger de Vlaeminck und Tom Boonen. Das ist ein elektrisierendes Rennen. Aber da ist es halt fast die gesamte Distanz. Mhm. Ja, wir haben diese 30 Pavé-Teile, 258 Kilometer, die ersten 100 Kilometer passiert nicht so viel, aber dann passiert eine Menge. Es sind unfassbar viele Geschichten, die man dort erzählen kann. Klar, die von Pogacar ist die nachhaltigste. Er ist letztes Jahr ja da angetreten, ist Zweiter geworden, ist gestürzt. Ist übrigens nicht sein zweites Mal. Ich habe mal nochmal nachgeschaut. Er hat es ja in den Junioren auch schon versucht übrigens. Da ist er mal 30. geworden im Jahr 2015. Und da wissen natürlich alle deutschen Radsportfans, was 2015 war. Da hat nämlich John Degenkolb gewonnen. So jung war damals Tadej Pogacar. Und hat es dann 2016 auch nochmal als 13. geschafft bei den Junioren. Ein wichtiges Rennen übrigens. Auf John Degenkolb kommen wir daher vielleicht nochmal zu sprechen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Rennen. Das hat so viel Klasse, Wetter und alle möglichen Bedingungen, die eine Rolle spielen. Und dann dieser monumentale Empfang im Radstadion Velodrom. Ich finde es super.
Es ist ja eigentlich ein Gesamtkunstwerk, ne?
Ja.
Also du hast, klar, der Start oder die ersten 130 Kilometer jetzt nicht so, aber dann hast du eigentlich, kannst du, also bis dahin bitte alle aufs Klo gehen und dann, weil dann wird es schwierig. Weil dann kannst du eigentlich nichts verpassen, weil du ständig das Gefühl hast, es kann jetzt wirklich was passieren.
Also den Tipp würde ich jetzt nicht geben, aufs Klo zu gehen, bitte. Ja. Weil wir wollen natürlich auch diese ganzen Geschichten, die Paris-Roubaix groß gemacht hat, seit der Erstaustragung, seit dem Sieg von Josef Fischer, den wir natürlich persönlich nicht kennenlernten. Aber diese Geschichten muss man im Prinzip vorher erzählen, weil danach passiert so viel in diesem Rennen und vor allem sehr viel Überraschendes. Man weiß nicht, was hinter der nächsten Kurve oder nach dem nächsten Kopfsteinpflaster passieren kann. Das ist halt diese unglaubliche Spannung des Rennens.
Wir werden übrigens in der nächsten Tourfunk-Folge, die schon kommende Woche erscheint, am 30. März, das verrate ich jetzt schon, ohne einen Namen zu nennen, aber mit jemandem sprechen, der sehr gut weiß, wie es ist, da zu gewinnen und der vielleicht einer der größten Roubaix-Experten unserer Zeit ist. Also könnt ihr euch schon drauf freuen, nächste Folge, nächste Woche. Ich will bei diesem Rennen nochmal bleiben, weil es so wahnsinnig spektakulär ist. Michael, auf was freust du dich bei Paris-Roubaix immer am meisten?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich eins der Rennen, also ganz anders als Mailand-San Remo, ne, wo man sagen kann, okay, das ist 7 Stunden lang das Rennen, es reicht, aber wahrscheinlich, wenn ich die letzten 2 Stunden oder die letzte Stunde gucke, beziehungsweise da kann man häufiger mal auf die Toilette gehen, die davor. Und bei Paris-Roubaix ist es wirklich so, Flo hat es gesagt, in dem Moment, wo es auf das erste Pflasterstück geht, ist eigentlich Radrennen bis zum Schluss. Es passiert unendlich viel. Es ist ja auch dann oft das Material, was eine Rolle spielt. Es ist das Wetter, was eine Rolle spielt, irgendwie, was eben die Bedingungen jedes Mal anders macht. Und insofern ist es wirklich eine aufregende Geschichte, die sich dann eben in diesem Velodrom, auch das hat Florian ja schon super beschrieben, auflöst. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man da drinnen steht und wenn die Fahrer dann reinkommen. Das ist schon fantastisch und ich freue mich tatsächlich natürlich auf Pogacar und das Duell mit Mathieu van der Poel. Aber nach Samstag muss ich sagen, Wout van Aert scheint auch in Topform zu sein. Der ist ja auch gestürzt in Imperia am Samstag. Hat es nicht so gut geschafft, wieder ranzukommen und ist trotzdem am Ende Dritter geworden, weil er auf der Abfahrt vom Poggio dann quasi, beziehungsweise als sie unten waren, dann auf den letzten Kilometern attackiert hat aus dem Feld, was in der Verfolgung war, des Spitzentrios beziehungsweise Duos, und ist ein fantastisches Rennen gefahren da im Finale, und der kann das natürlich auch. Also vielleicht sehen wir da auch einen Dreikampf am Ende um den Sieg in Roubaix. Das wäre natürlich super.
Am 12. April live auf sportschau.de in der Mediathek und dann auch live im Ersten. Flo kommentiert. Ich würde gerne nochmal mit euch zurückfliegen nach Sanremo. Ich habe das vorhin schon mal so angedeutet, und da haben wir kurz den Namen fallen lassen von Erik Zabel, der ja da auch gewonnen hat schon mehrfach. Dieses Rennen ist ja vor allem schwer durch die Länge, fast 300 Kilometer. Für Bogaccia haben wir gesagt, sicher das schwerste Monument. Grundsätzlich gilt es aber eher als das leichteste aller fünf, weil eben erst das Finale mit der Cipressa und dem Poggio so schwer ist. Und trotzdem war es dann immer ein Rennen, das auch klassische Sprinter gewonnen haben. Erik Zabel beispielsweise nicht immer. Es gab auch viele Fahrertypen, die da gewonnen haben, früher schon. Aber jetzt hast du das Gefühl, es ist deutlich schwerer geworden für die Sprinter, weil eben so viele komplette Radprofis dabei sind, wie Pogacar, Van Aert, Pidcock, Van der Poel. Glaubst du, Flo, wird das so bleiben? Oder werden wir auch wieder mal Massensprints der vermeintlich schnellsten Männer sehen auf der Via Roma?
Das hängt von der Mannschaft ab, die Sprinter mit dabei haben, die ihnen das vorbereiten können. Ich sehe nicht mehr diese Sprintermannschaften, die es früher gab, die einen Sprintertyp auch rüberziehen konnten. Das waren jetzt ja nicht mehr so klassische Massensprints wie früher, keine Ahnung, in Bordeaux bei der Tour de France beispielsweise. Dazu ist es dann im Finale doch zu schwer. Ich glaube, es ist wie ein Magnet für solche Fahrertypen wie jetzt Pogacar, Wout van Aert. Ich glaube schon, dass es jetzt in der nächsten Zeit so dabei bleiben wird. Man braucht andere Rennkonstellationen, vielleicht braucht man auch ein bisschen Glück für einen Sprinter. So weit sind andere ja nicht weg. Ja? Also es ist ja nicht so, dass da nur zwei ankommen und dann passiert 3-4 Minuten gar nichts mehr. Diesmal war es ein Abstand von 4 Sekunden. Da waren auch unsere beiden nächsten Deutschen mit dabei, ne? Georg Zimmermann und Max Schachmann. So weit ist man davon nicht entfernt, aber man kann für eine Vorentscheidung im Finale sorgen. Und man kann vor allem auch bei diesen relativ kurzen Anstiegen die Sprinter halt abhängen. Also ich glaube schon, in der näheren Zukunft wird es bei einer solchen Konstellation bleiben.
Ja, und es gab jetzt zum zweiten Mal die Neuauflage des Frauenrennens, halb so lang wie das der Männer, mit demselben Finale. Lotto Kopecky hat gewonnen. Das stand aber im Schatten dieser schweren Stürze. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die gesehen habe, das war schon heftig. Die Abfahrt von der Cipressa war es, da war eine Kurve. Kasia Niewiadoma ist gestürzt, hat sich, wie wir jetzt wissen, mehrere Schürfwunden und Schnittwunden zugezogen. Glücklicherweise nicht so schwer verletzt, wie es zwischendurch mal aussah. Andere Fahrerinnen sind dann mit hohem Tempo über sie gefallen und zwei fliegen über die Leitplanke, bestimmt so 3-4 Meter tief auf so einen asphaltierten Weg. Unter anderem Deborah Silvestri aus Italien, die da fast regungslos liegen geblieben ist. Da musste man wirklich Schlimmes befürchten. Auch da gab es am Tag danach dann gute Nachrichten. 5 gebrochene Rippen, Mikrobruch in der Schulter. Klingt auch nicht geil, hätte aber auch schlimmer ausgehen können. Und das ist ja immer so mein Horror bei Hochgebirgsetappen, dass da mal irgendwas passiert, dass da mal einer über die Leitplanke geht. Passiert glücklicherweise nicht. Michael, mit Kopecky hat er auch einen Topstar gewonnen. Wie fandest du das Frauenrennen insgesamt?
Ja, also wenn wir mal von den wirklich fürchterlichen Bildern dieses Sturzes da auf der Abfahrt von der Cipressa absehen, war das auch ein sehr, sehr spannendes Finale. Ein ähnliches Szenario, ne, der lange Anlauf und dann das packende Finale. Lotte Kopecky hat das super gemacht. Also der Sprint war hervorragend, den hat sie sehr souverän abgeliefert. Und das Team war auch super, weil sie natürlich hatten sie mit Lorena Wiebes natürlich auch die Top-Favoritin sozusagen mit im Rennen, und als dann Puk Pieterse am Poggio quasi diese Fünfergruppe, die am Ende ins Ziel gekommen ist, initiiert hat mit ihrer Attacke, ist Lotte Kopecky mitgegangen. Und hinten hat Lorena Wiebes sozusagen auch verhindert, dass die Nachführarbeit da in dieser Gruppe gut funktioniert hat. Und das ist am Ende eben halt auch eine Teamleistung gewesen. Und Lotte Kopecky hat, also wäre jetzt mit dreimal Flandern gewonnen, zweimal Weltmeisterin in Roubaix gewonnen und zweimal die Strade Bianca gewonnen. Also die kann ja sowas auch, und die hat aber gezeigt, nachdem das, glaube ich, im letzten Jahr nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hat, dass sie in diesem Jahr wieder voll da ist. Und es war ein verdienter Rennen in einem packenden Finale. Also diese Fünfergruppe, das war sehr, sehr spannend. Die haben auch gut zusammengearbeitet dann auf den letzten Kilometern. Und insofern, auch ein tolles Rennen, hat sich absolut gelohnt, das auch zu gucken.
Ja, letztendlich ein erwartbarer Sieg. Und damit meine ich jetzt nicht Lotte Kopecky ganz speziell, sondern die Mannschaft hat einfach so viel Qualität. Sie hat so viele verschiedene Optionen, um dieses Rennen zu gewinnen. Wenn es dann zum Sprint einer größeren Gruppe kommt, dann gewinnt halt Lorena Wiebes. Das ist die stärkste Mannschaft. Von daher, das meine ich mit Favoritensieg. Zurückkommen vielleicht auf diese Stürze. Da ist mir nicht das Herz stehen geblieben, aber ich war sprachlos und ich habe inständig gehofft, bitte steh auf, bitte reg dich.
Ja. Das sah ja erst nicht so aus, ne? Man hat ja wirklich Schlimmes befürchten müssen. Ja?
Genau, bei Deborah Silvestri, das war so schrecklich und ich weiß nicht, wie hoch das war, 2,50, 3 Meter, das ist eine Menge, wie sie da runter gerauscht ist. Das war bedrückend und ich sag euch jetzt mal was, es gibt Dinge, die man auch als Fernsehkommentator sich immer überlegen muss. Es ist alles jetzt schmerzhaft, aber es ist gut gegangen. Mhm. Trotz allem, man muss sich auch als Fernsehkommentator damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn. Ich habe das Herbert Watteroth vor vielen Jahren auch mal live in der ARD gefragt. Und es klingt jetzt wirklich schlimm, dass ich das sowas, aber es geht mir jetzt gerade durch den Kopf. Wie kommentiert man Tragödien bis hin zum Schlimmsten? Welche Worte findet man? Und man kann ja nicht rein interpretieren, was da passiert ist, welche Knochenbrüche. Und man hofft inständig, und das meine ich damit, bitte steh wieder auf. Bitte gib eine Regung und lass nicht das Schlimmste passiert sein. Es ist zum Glück nicht das Schlimmste passiert. Aber das sind Gedanken, die mir beim Betrachten, und das geht mir vielleicht als Fernsehkommentator besonders so, die mir dann durch den Kopf schießen. Wie kommentiert man eine Tragödie? Wie geht das weiter? Mhm. Ja, das waren für mich schreckliche Momente. Mir ist dann noch besonders aufgefallen, auch im Nachlesen, dass Kim LeCourt gewartet hat bei Kasia Neviadoma. Mhm. Ja, sowas ist für mich ein Fairnesspreis wert. Sie wird am Ende 99. Aber ihre Sorge über eine Mitkonkurrentin, über eine großartige Fahrerin, ist größer als der Wunsch, ich bleibe jetzt in irgendeiner Gruppe mit dabei. Das finde ich bemerkenswert, das finde ich ganz toll. Nochmal, sie ist 99. geworden, für mich Siegerin der Herzen, wenn man so will, ja, am Ende eines Tages, der doch so positiv ausgegangen ist, trotz dieser schrecklichen Bilder, die wir gesehen haben. Es gab ein paar Sachen in diesem Rennen, die besonders beeindruckend waren und besonders haften bleiben.
Ja, das hast du schön gesagt. Diese Stürze, ne, das ist ja, also mir bleibt das Herz tatsächlich manchmal fast stehen, wenn ich da auch bei der Tour vor allem die Männer sehe, wie die da die Abfahrten runterfahren. Wir haben vor ein paar Jahren auch gestaunt über Tom Pidcock, der da wirklich waghalsige Moves gemacht hat und gleichzeitig aber auch so, das ist auch so ein schmaler Grat, weißt du, man hat dann auch so als Beobachter, auch krass, was der alles kann, ne? Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, ey Mann, das geht eigentlich nicht. Also das ist zu gefährlich. Da muss ja nur ein Kieselstein auf dem Boden liegen und zack, bist du wirklich dann da unten irgendwo. Und das ist echt schwierig, auch als Zuschauer das richtige Gefühl dafür zu haben.
Vielleicht erinnern sich manche noch an den Film Höllentour, ja, von Pepe Dankwart. Und in diesem Film sagt Rolf Aldag, das ist ein Originalzitat von ihm, ja, er sagt, ist das eigentlich schlau, was wir da machen, auf schmalen Reifen mit 90 Sachen den Berg runterfahren? Was passiert eigentlich, wenn? Ein sehr nachdenklicher Satz in dieser Dokumentation, dem Film, der schon sehr beeindruckend war. Aber ja, genau, ich glaube, den Gedanken kann auch mancher Radprofi, gerade desto älter er wird, durchaus nachvollziehen.
Ja, also ich glaube auch, es gibt ja, also das inzwischen ist ja die Abfahrt auch extrem wichtig bei großen Rennen. Da kannst du richtig Zeit gut rausmachen. Das haben natürlich auch alle erkannt. Aber manche können das einfach auch nicht. Und ich glaube, dass da auch immer dieser Gedanke mitspielt, das ist es mir im Zweifel einfach nicht wert. Ne? Komm, scheiß auf die 30 Sekunden, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Mhm. Naja.
Naja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, Kasia hat sich versteuert.
Ja, klar. Ja.
Das ist im Finale. Wer weiß, wie das Rennen ausgegangen wäre. Die Gruppe war ohne Lotte Kopecky in dem Fall, die ein wenig von diesem Sturz dann profitiert hat, in Anführungsstrichen. Also ich will das jetzt gar ihren Erfolg gar nicht schmälern, nicht falsch verstehen. Aber du bist halt im Finale in so einer Situation. Und das haben wir halt auch schon oft diskutiert, auch nach den Todesfällen in den vergangenen Jahren. Es ist halt so, dass inzwischen der moderne Radsport so funktioniert, dass eben halt auch die Abfahrten entscheidend sind. Tom Pidcock, haben wir eben schon angesprochen, hat ja seinen Etappensieg in Alpe d'Huez da vorbereitet auf dieser Abfahrt. Das kann man ja nicht anders sagen. Der hat das auch gewonnen, weil er da eben auf dieser Abfahrt so gefahren ist, wie er gefahren ist. Das ist Gott sei Dank gut gegangen, weil er sein Rad auch beherrscht. Aber lass ihn Lass irgendwas dann doch ein Steinchen auf der Straße sein. Lass ihn dann doch irgendwo einen Fahrfehler machen. Das ist, also es bleibt eine Hochrisikosportart an der Stelle. Und ja, wie Flo es gesagt hat, bitte steh auf, ist dann der erste Gedanke, den man hat. Oder bitte reg dich. In dem Fall ist es Gott sei Dank alles glimpflich abgegangen. Aber wir werden diese Situation, so schlimm das ist, wahrscheinlich auch in Zukunft erleben. Und ihr kennt das, die Diskussion um Sicherheit und Absicherung von solchen Abfahrten ist nicht zuletzt seit dem Tod von Gino Mela bei der Tour de Suisse immer wieder ein Thema. Aber du wirst nicht 200 Kilometer Strecke 100%ig absichern können und du wirst in den Alpen nicht überall Fangnetze aufstellen können für den Radsport. Das wird vermutlich nicht funktionieren.
Nein, weil es auch, weil die Fahrer auch das Rennen machen. Also die haben es ja am Ende dann auch selbst zu verantworten. Das zwingt sie keiner, aber das Fass wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Der Gedanke kam mir eben nur, weil Flo das natürlich, fand ich ganz beeindruckend geschildert hat. Was machst du eigentlich? Was sagst du eigentlich, wenn wirklich mal was passiert? Und da kamen natürlich solche Bilder direkt in den Kopf. Gino Mela hast du angesprochen. Wir wissen ja bis heute nicht, was genau passiert ist, aber ja, es war nun mal ein tragisches Unglück und das kann halt in diesem gefährlichen Sport immer passieren. So. Ja, harter Cut jetzt. Ich würde gerne noch über die Übertragungsmöglichkeiten sprechen. Wir haben es bei den Olympischen Winterspielen und Paralympics in Mailand und Cortina gesehen, dass die Drohnen immer besser werden. Das sind ja wirklich inzwischen fantastische Bilder, die wir da gerade auch im Alpinensport oder im Eiskanal gesehen haben. Im Radsport gibt's die auch schon seit ein paar Jahren. Hatte mich bisher, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so richtig überzeugt. Aber jetzt bei Mailand-Sanremo, also die Abfahrt da von Poggio, die Drohne direkt hinter der Spitzengruppe, das war schon schön. Das waren echt gute Bilder. Flo, für dich als Fachmann im Fernsehen, wie findest du das und was wird da noch möglich sein?
Ich finde das super und wir haben das bei uns in Frankfurt am 1. Mai übrigens auch schon gemacht und zwar 2024. Mhm. Einmal bei der Abfahrt beginnend vom großen Feldberg in Richtung Rotes Kreuz, wer sich auskennt, ne, also Richtung Königstein runter. Da hatten wir sie im Einsatz. Wir hatten sie auch im Einsatz bei dieser unfassbar schnellen Abfahrt Richtung Schloss Born und wir hatten sie auch auf dem Innenstadtkurs, kurz vorm Eschenheimer Tor, hatten wir sie auch im Einsatz. Das Problem dann 2025 war die Genehmigung, ja. Ja, weil Drohnen dürfen nicht über Publikum fliegen. Zumindest ist das bei uns so geregelt. Ich kenne mich jetzt in der Rechtsprechung in Italien nicht aus, welchen Einfluss. Ich meine, wir reden über Mailand Sanremo, das ist dann doch nochmal der Tick größer. Ja, es ist eines der großen Monumente. Das ist aber sicherlich auch ein Grund, warum es in der Abfahrt genehmigt wird, weil da stehen die wenigsten Zuschauer. Ja, sie stehen halt alle oben oder am Anstieg. Mich beeindruckt es. Es ist klar, es sind neue Dinge der Nachvollziehbarkeit. Man bekommt ein Gefühl, mit welcher Geschwindigkeit die da runterfahren. Es ist beeindruckend, es ist super. Und du hast es angesprochen, Olympische Spiele, Bobbahn, ey. Wer denn auf die gekommen, eine Drohne die Bobbahn runterzuschicken mit einem Abstand von 5 Meter? Da kann nichts passieren, das ist getrackt, das ist alles vorher genau identifiziert. Wie kann das laufen? Beeindruckend. Ja, absolut.
Schönes Geräusch auch übrigens.
Das war das Geräusch der Olympischen Spiele, so wie 2010 die Vuvuzelas bei der Fußballwelt.
Ja, und bei der Tour gab es sie auch schon mal bei dem Zeitfahren nach Nizza damals vor 2 Jahren. Und da fand ich zum Beispiel irgendwann ermüdend, weil bei jedem Fahrer so da an der Küste war natürlich vom Ding her tolle Bilder. Ja. Ich glaube, die Qualität war noch nicht so richtig gut. Deswegen, das finde ich, das hat jetzt nochmal eine neue Dimension bekommen und ich bin total gespannt, was wir da noch sehen werden, weil letztlich ist es natürlich eine Alternative auch zu Hubschraubern. Ne? Also es ist immer, glaube ich, eine Frage des Akkus auch, der hält ja auch nicht ewig. Aber also bevor da die Hubschrauber über die Naturschutzgebiete brettern, mit einer Drohne geht das im Zweifel.
Ja, und kleine Rundkurse beispielsweise ist das natürlich eine super Alternative.
Ja. Flo, ich habe Paris-Roubaix erwähnt, live im 12. April und am 1. Mai, hast du auch schon gesagt, Klassiker dann in Frankfurt im HR-Fernsehen. Inwieweit bist du jetzt schon, ist das Thema jetzt schon für dich, das Rennen?
Das ganze Jahr. Nein, tatsächlich, ich bin letzte Woche, ich mache das immer für mich privat, fahre ich die ganze Strecke ab. Und das hat sich in diesem Jahr nochmal besonders gelohnt. Also ich kenne da, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich kenne da schon jede Ecke. Ich meine, ich bin Frankfurter, ich bin selbst früher mit dem Rad da rumgefahren. Für mich privat als Schüler, ich liebe dieses Rennen. Aber es verändert sich in diesem Jahr und zwar deutlich. Es wird nochmal schwerer. Es gibt neue Taunusrunden über Schmitten. Es gibt einen neuen Anstieg am Burgweg. Das ist zwischen Nieder- und Oberreifenberg, ganz schmales Ding, das hat schon fast den Charakter vom Mammolsheimer Berg und da jagen Fabian Wegmann sei Dank, sie das Fahrerfeld drüber. Es wird nochmal schwerer. Es ist wirklich jetzt auszuschließen, dass ein Sprinter dieses Rennen gewinnt. Meine ich zumindest. Ja, man will bewusst diesen Radklassiker in Frankfurt so schwer machen, dass es outstanding ist. Ja, es steht für sich. Ich glaube, man wünscht sich vielleicht mal sogar einen Ausreißersieg oder aus einer ganz kleinen Gruppe heraus 3-4 Mann, die sich am Ende an der alten Oper dann duellieren, um den Sieg fahren. Es wird mega schwer und das habe ich mir alles angeschaut. Es ist insofern auch ganz gut, weil einige Straßen hoch zur Kittelhütte beispielsweise, da ist man eigentlich immer drüber gefahren, die sind so marode, die sind so schlecht, das spart man sich dadurch. Ja. Mhm. Also es bekommt eine neue Charakteristik. Es geht zweimal von der schweren Seite des Feldbergs so hoch und trotzdem haben wir diese tollen Abfahrten nach Schloss Born runter. Da sind wir bei den Abfahrten, das hatten wir eben gerade, ne, damit es mit hohem Tempo Richtung Schmitten runtergehen und eben nach Schloss Born. Das wird sehr beeindruckend. Ich freue mich da sehr drauf.
Wir freuen uns alle am 1. Mai. Wir werden sicher auch hier im Tourfunk vorher nochmal drüber sprechen. Aber das ist natürlich ein absolutes Highlight in diesem Frühjahr.
Ja, aber entschuldige, wenn ich da kurz einhake, aber natürlich. Da sind wir natürlich auch wieder bei den Sprintern, ne, und beim modernen Radsport, der es den Sprintern zu immer schwieriger macht, weil die Leute vermutlich das auch nicht mehr gutieren, wenn sozusagen das Rennen zwangsläufig auf einen Sprint hinausläuft. Ja. So schön das dann ist im Finale. Aber du hast halt auch moderne Sprinter. Also Sprinter sind ja auch anders. Ne? Jasper Philipsen hat auch schon so in Sanremo gewonnen als Sprinter. Der kommt aber anders. Also der ist halt auch ein Klassikerfahrer. Und ich glaube, das ist das, was sich ändert. Die Fahrertypen ändern sich. Es sind andere Sprinter, die jetzt nicht mehr nur im Massensprint bestehen können, sondern eben halt auch über etwas schwierigere Parcours kommen, um dann in kleineren Gruppen natürlich die Favoritenrolle zu haben. Also insofern, da verändert sich einfach der Radsport oder hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Und Frankfurt zieht jetzt quasi nach, wenn du so willst, wenn ich das richtig verstanden habe, wie Flo das jetzt beschrieben hat. Ich muss gestehen, ich habe mich mit der Strecke noch nicht so auseinandergesetzt. Aber
Das sind mehr als 3.500 Höhenmeter auf 211 verteilt. Also wir waren ja auch schon viel, viel länger in Frankfurt. Ja, ist über 50, 60 Jahre her, war diese Streckenlänge fast 280 Kilometer. Alles hat sich ja natürlich verändert. Und man darf auch nicht vergessen, der Veranstalter in Frankfurt ist inzwischen ja der gleiche wie der in Hamburg bei deinem Heimatrennen. Mhm. Die Sprinter wird es dahin ziehen. Auch wenn sie nicht immer die Garantie haben, dort zu gewinnen, wissen wir ja auch. Kann es auch mal zum Überraschungssieger kommen. Aber der Veranstalter, die ASO Germany, sagt sich wahrscheinlich, wir machen ein sehr schweres Eintagesrennen und wir machen ein Sprinterrennen. Wir wollen durchaus die Unterschiedlichkeit haben, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, Hamburg wird tendenziell auch eher noch ein bisschen schwieriger. Vielleicht noch mal einmal mehr beim Vaseberg. Aber das ist der Trend, den Michael angesprochen hatte, den wir bei den großen Rundfahrten auch. Ne? Also die Teams überlegen sich heutzutage schon, lohnt es sich für uns überhaupt noch eine Sprintermannschaft hinzuschicken? Weil am Ende gewinnen dann doch immer diejenigen, die vielleicht alles ein bisschen können und nicht nur sprinten. Aber auch das werden wir sicherlich noch mal an anderer Stelle vertiefen. Ich würde gerne noch mal einen Fahrer ins Rennen schicken hier, über den ich kurz mit euch sprechen möchte, weil er wirklich... Ja, ich bin schwer beeindruckt von Paul Sexas, einem 19-jährigen Franzosen. Aus Lyon kommt er, ist jetzt gerade Zweiter bei Strade Bianche geworden hinter Tadej Pogacar. Michael hat mir vor ein paar Wochen mal geschrieben, guck dir mal die letzten 10 Kilometer auf der Algarve-Rundfahrt an, was der da gemacht hat. Wie gesagt, er ist 19, Michael. Ist das die ganz große französische Hoffnung, dass es demnächst vielleicht mal wieder einen Toursieger bei den Männern aus Frankreich geben könnte?
Ja,
ich weiß, er ist 19, lass uns abwarten, genau. Aber er ist einfach unfassbar gut schon.
Also er ist sicherlich das größte Talent des französischen Radsports seit wahrscheinlich Jahrzehnten. Sehr, sehr beeindruckend. Und diese zweite Etappe bei der Algarve-Rundfahrt, wo er Joao Almeida manchmal stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Wo auf jeden Fall im Finale nach diesem Anstieg irgendwie grandios die beiden Erfahrenen abkocht. Das ist wirklich ganz beeindruckend gewesen. Nach dem Anstieg, wo er auch ganz viel geleistet hat, also wo er ganze Zeit vorne gefahren ist, viel Initiative gegriffen hat, Ayuso war der zweite, den er da, also wirklich erfahrene Klassementfahrer, die er da im Finale am Schlussanstieg im Sprint schlägt und das sehr souverän macht. Das hatte so eine S-Kurve und er fährt die ideale Linie. Wie gesagt, viel am Anstieg gearbeitet und Strade Bianche hat es ja auch nochmal gezeigt. Und jetzt kommt das große Aber. Ja, er ist 19. Der Druck in Frankreich wird immens sein. Ich nehme nicht an, dass sie ihn dieses Jahr schon zur Tour de France schicken. Er wird Lüttich-Bastogne-Lüttich fahren jetzt als nächstes großes Rennen. Im Baskenland wird er auch am Start stehen. Also ja, das größte Talent, aber die Erwartung einer ganzen Nation. Und wir wissen, wie viele wirklich talentierte Fahrer auch daran schon zerbrochen sind in Frankreich. Er macht jetzt nicht den Eindruck, als würde ihn das groß jucken mit seinen 19 Jahren. Wir haben ja auch den Trend zu Wunderkindern in Anführungsstrichen. Also auch Pogacar war sehr, sehr jung, als er seine erste Tour de France gewonnen hat. Noch insofern abwarten. Ja, und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass er nicht von UAE gekauft wird.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Die
dann, ja. Genau, dann haben wir leider das Problem, dass wir warten müssen, bis Pogacar fertig ist. Sie bauen ihn dann auf als Nachfolger. Mhm. Keine Ahnung. Also
ich vermute, das ist genau das der Plan von UAE. Also auch zu gucken, also die Konkurrenz holen wir uns dann halt mal schön selber in die eigene Mannschaft, dann ist er ja schon mal weg. Aber wäre das aus seiner Sicht clever, Flo, jetzt diesen Schritt schon zu gehen? Also wir reden ja jetzt über es ist schon mehr als ein Gerücht, glaube ich. Das ist schon eine sehr hartnäckige Spekulation, die sich jetzt hält, dass UAE die Finger ausgestreckt hat nach ihm.
Ja, wirtschaftlich lohnt sich's garantiert. Ich glaube, man muss es mal ganz groß denken in Sachen Frankreich. In der Mannschaft, in der er jetzt fährt, wird er die Tour de France mutmaßlich nicht gewinnen. Die Franzosen müssen sich natürlich auch überlegen, die Sehnsucht ist ja da. Ja, die Franzosen brauchen keinen Tour de France-Sieger, um die Tour de France und die Radsportbegeisterung hochzuhalten. Das haben sie 40 Jahre verkraftet. Nach Bernard Hinault hat keiner mehr gewonnen. Sie haben ein paar Podiumplatzierungen bekommen. Aber wenn man die Infrastruktur für ein solches Talent aufbauen will, dann muss es Gemeinsamkeiten geben. Auch auf Seiten der Sponsoren für meine Begriffe. Dann nützt es nichts, 3 oder 4 Mittelklasse-Mannschaften zu haben. Dann muss man mal auf eine Karte setzen und sagen, ich will jetzt sagen, die Rückkehr der Nationalmannschaft, aber ihr wisst, was ich damit meine. Dann müssen die Sponsoren sagen, okay, jetzt bauen wir die Zukunft auf. Wir bauen eine Alternative zum Gang zu UAE beispielsweise auf. Ja, wir machen eine Infrastruktur, die es möglich macht, in einer französischen Mannschaft auch den Tour de France-Sieger zu stellen beispielsweise. Also man muss es ihm auch, ich will nicht sagen gemütlich und bequem machen, aber doch sehr komfortabel. Alles für diesen Moment vielleicht. Dann, ich glaube, die Nation würde dahinter stehen. Sie würden es lieben. Ja, wenn ein Franzose um den Tour de France-Sieg fährt und nicht nur auf dem Podium landet, da haben wir gesehen, Perrault und Pinot und Bardet, die haben wir alle da erlebt. Aber natürlich war immer noch ein immenser Abstand zum Gesamtsieg. Es ist Wahnsinn. Wir reden über 19-Jährigen, ja. Der hat 2 Profisiege, glaube ich, mittlerweile auf dem Konto. Ich glaube, interessanter sind eigentlich die 2. Plätze, über die wir eben gerade, die ihr gerade eben angesprochen habt. Algarve und Strade Bianche, Tour de l'Avenir. Wer das gewinnt, ist sowieso eine Hoffnung für ein ganzes Land. Ich bin gespannt, ob diese Diskussion, ich weiß es nicht, aber ob so eine Diskussion, ob man in Frankreich geführt wird, wie schafft man eigentlich die Infrastruktur, um ein solches Talent zu halten?
Ja. Ah, spannender Gedanke. Er ist auch Dritter geworden, übrigens bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Eigentlich ja jetzt nicht das große Rennen, aber wenn man die anderen beiden auf dem Podium anguckt, dann eben doch Pogacar vor Evenepoel und Paul Sechs-Hass. Also der ist ein Riesentalent. Wie gesagt, also steht jetzt ja auch nicht in unserer Verantwortung, da die Erwartungen zu bremsen, aber das muss man natürlich trotzdem immer einräumen. Der ist 19. Der wird jetzt nicht nächstes Jahr die Tour gewinnen und wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr. Aber ich glaube, dass viele Franzosen die Fantasie haben, da ist mal wieder einer. So.
Auf jeden Fall. Also das Potenzial bringt er da auf jeden Fall mit. Und er hat ja schon bei der Strade Bianche hat er ja gezeigt, dass er durchaus, lass ihn 2 Jahre noch Erfahrung sammeln, durchaus auch jemand sein könnte, der Pogacar mal in Bedrängnis bringt. Und das ist eben sozusagen jetzt die Frage. Holen Sie sich den ins Team, bauen den da auf, dann ist er nicht der Konkurrent von Pogacar. Aber eigentlich erwarten wir ja auch, und es ist jetzt unabhängig davon, ob das ein französisches Team ist oder ob das Wismar Liesebike ist oder wer auch immer, dass er eben nicht sozusagen für Pogacar fährt, sondern gegen Pogacar fährt vielleicht irgendwann mal und ihm wirklich Konkurrenz macht. Weil, wie gesagt, das, was er jetzt bis jetzt gezeigt hat und das er bei der Strade Bianca gezeigt hat, bei aller Vorsicht deutet darauf hin, dass er ein Herausforderer werden könnte für Pogacar. Und ich meine, er war letztes Jahr mit 18 dann eben schon Achter der Dauphiné-Rundfahrt. Er war Siebter in der Lombardei dann im Oktober. Also das sind ja alles auch schon für einen so jungen Kerl fantastische Ergebnisse. Und insofern, sehr, sehr, eine sehr spannende Entwicklung. Bin sehr gespannt, was wir in diesem Jahr noch von ihm zu sehen bekommen.
Ja, eigentlich wäre Wismar, glaube ich, ein Riesenschritt, also ein total logischer Schritt auch. Also Jonas Vingegaard wird ja auch nicht jünger, hat jetzt natürlich Paris-Nizza gewonnen. Übrigens Georg Steinhauser Dritter geworden. Wir gucken jetzt alle nach Katalonien. Vingegaard gegen Red Bull, Bora Hansgrohe mit Evenepoel und Florian Lipowitz. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr aufregend. Aber für Wismar wäre das eigentlich so perspektivisch ganz guter, glaube ich. Aber damit belassen wir es erstmal dabei. Ich habe noch einen Hinweis. Die lieben Kollegen vom Deutschlandfunk haben ihr tolles Sportgespräch, eine wiederkehrende Rubrik. Und da jetzt gerade aktuell gesprochen mit Marc Madiot, den wir lange kannten als Teammanager von FDJ und jetzt raus ist aus dem Radsport und auch sehr kritisch auf den Radsport teilweise guckt. Ist ein spannendes Gespräch geworden. Guckt da gerne mal rein beim Deutschlandfunk. Ihr werdet das schon finden, wenn ihr googelt. Marc Madiot. Und das war der Tourfunk für diese Woche. Und ich sage bewusst für diese Woche, weil nächste Woche kommen wir schon wieder. Dieses Mal waren dabei Florian Nass.
Macht's gut, ihr Lieben.
Michael Ostermann.
Tschüss zusammen.
Und ich, Moritz Kasserlet. Und wie gesagt, nächste Woche, Montag, nächste Folge, da reden wir über Roubaix und mit einem, der sich sehr gut auskennt dort. Also schaltet gerne wieder ein in ARD Sounds. Abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter und schreibt uns gerne auch Mails an tourfunk@sportschau.de. Bis bald.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.